So, am Telefon ist Konstantin Ferdinand Richter vom Weingut F. Richter. Stimmt das so oder rede ich wieder Blödsinn?
Max Ferdinand
Max
Richter ist
Ferdinand
das
Richter,
Weingut,
genau.
genau.
Max Ferdinand Richter, genau. Max Ferdinand Richter in Brauneberg, oder? Oder irgendwie schon wieder?
Nee, in Mülheim, nebendran, Mülheim.
Wahnsinn, in Mülheim, nebendran auf jeden Fall. Und genau, also
Ja.
ein altes, schönes Haus, ein altes, schönes Haus mit alten, schönen Möbeln, wo die ganze Kultur der Mosel, des großen Weinhandels und des großen Kelterns an der Mosel in einem Sitz durchstößt. Also du gehst da rein und weißt sofort, wo du bist. Das ist alt, das ist gewachsen und das hat einen sehr großen Bezug zu den Vereinigten Staaten. Welcher ist das?
Gut, ich sag mal, die Vereinigten Staaten oder generell der angloamerikanische Raum ist natürlich für Moselwein der Hauptexportraum, den wir schon immer hatten. Ich sag mal, wir haben seit 1680 betreiben wir Export und das ging schon
Seit
immer.
1680.
Seit 1680 betreiben wir Export, ja. Und das ging natürlich früher, sag ich mal, die Niederländer, weil wir ja auch Protestanten waren und auch noch
Ja,
England.
ja.
Und natürlich auch die entsprechenden Kolonien da sehr stark. Und für uns ist die Vereinigten Staaten immer noch knapp 30% des Umsatzes machen die aus.
War das früher
Also,
mehr?
das war mal mehr, ja, das war mal mehr. Wir waren mal bei knapp 50, aber ist dann so, mit Asien hat er doch ein bisschen aufgeholt, muss man sagen.
Okay, wenn man jetzt den Betrieb Max Ferdinand Richter sich vorstellt, wie viel Hektar hast du?
Wir haben 21 Hektar.
Und wie viele
21
Flaschen?
Hektar Steinhang.
Und die Weine sind vor allem Süßweine oder restsüße Weine.
Zwei Drittel sind nicht trocken, drücken wir es so aus,
Okay,
ja.
drück mal so aus, alles klar. Und das ist, ja, das ist selten geworden heute. Ne? Also, das ist ein selten in der Welt. Ne? In der Welt, wo alles trocken sein muss, ist so etwas eine unique Sales Position. Und du verkaufst jetzt quasi, wie viel von deinen Flaschen, wie viele Flaschen im Jahr machst du eigentlich dann?
Wir machen so, sag ich mal, in einem normalen Jahr 150.000 bis 180.000 Flaschen.
Okay, und wie viel
Das
davon,
ist die
davon
Strecke.
waren 30% in den USA und das sind vor allem die Süßen wahrscheinlich, ne?
Ich sag mal, primär ja, Feinherb, also dieses
Ja.
halbtrocken bis klassisch restsüß, genau,
Und
ja.
das sind alte Händlerverbindungen, wie du mir mal erzählt hast, oder?
Ja, also zum Teil, also zum Beispiel in Chicago habe ich schon mal eine Flasche 1890er von uns in der Hand gehabt,
Ja.
in einem Weinhandel, mit dem wir seitdem tatsächlich in Kontakt stehen.
Ja.
Und auch sonst teilweise auch für 40, 50 Jahre jetzt schon dieselben Importeure, was ja in der schnelllebigen Weinwelt fast eine Ewigkeit ist.
Irrsinn, ja, völliger Wahnsinn, ja. Also quasi ist ja eine wahnsinnige Tradition gewachsen mit den Vereinigten Staaten als Abnehmerland. Das wird auf der Mosel, das gibt es bei anderen Betrieben auch noch so, oder?
Ja, natürlich, sag mal, das sind wir jetzt nicht unik an der Mosel. Da gibt es welche, die machen sogar noch mehr. Also die
Losen zum
USA
Beispiel mit
ist
der
so.
Losen mit diesem
Dr. L,
Riesling.
genau, der Ernie, der ja sehr viel für den Namen Riesling in der Welt getan hat. Aber da muss man auch nur an andere denken. Ich denke mal, auch hier die Prüms,
Ja.
Schloss Lisa, Dr. Hermann, auch der Stefan Steinmetz. Also wenn man, egal wen, also das ist für die Mosel immer noch ein extrem wichtiger Markt.
Die Brüms haben ja erzählt, also Manfred Brüm hat mir im Interview mal vor Jahren erzählt, wie die Geschichte für Vinum gemacht habe, also einen runden Geburtstag. Da hat mir der Manfred Brüm erzählt, dass es, was ich nicht gewusst habe, dass erstaunlicherweise nach dem Zweiten Weltkrieg die Beziehungen auch wieder relativ rasch da waren, quasi auch mit jüdischen Weinhändlern in Amerika, die also von
Ja,
Hitler ja
natürlich.
vertrieben wurden. Ja? Also Hitler, bevor er sie ermorden konnte, gingen die, ja, enteignet natürlich, nichts behalten, alles weg und gingen die und wurden vertrieben. Und trotz dieser Dinge, trotz dieser Taten, war dann schon in Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, hat mir der Brüm erzählt, die Verbindungen wieder auf einem alten Niveau. Warum haben
Ja, das
die,
stimmt.
warum wurde das, warum, wie kam es zu diesem Verzeihen? Ne? Das ist ja doch ein irrsinniges Werk des Verzeihens. Was sind deine Theorien?
Oh, gut, ich denke mal, vielleicht, also einige haben es ja auch, die waren ja in den USA ansässig und ist auch heute noch da. Also der Weinhandel ist immer noch sehr, sehr jüdisch geprägt.
Ja.
Ich denke mal, viele konnten unterscheiden. Es gibt Winzer, die da mitgemacht haben,
Ja, klar.
aber es gab sehr, sehr, sehr viele, die da nicht mitgemacht haben, eben weil die schon damals wussten, hier, das ist, was soll denn das? Wir leben
Ja.
vom Export, die Mosel schon immer exportorientiert. Ist ja Schwachsinn, wenn ich hier allen vor den Kopf stoße. Ist ja genauso wie heutzutage.
Ja.
Ich verstehe auch Winzer nicht, die da Parteien wählen, die aus der EU austreten wollen, also wo wir nur davon profitieren.
Ja, gut,
Aber es
ja.
halt, dumme Menschen gibt es halt immer wieder. Das
Ja,
ist.
verblendete Menschen, vielleicht sagen wir das so, ne? Vielleicht muss ich die
Ja.
dumme oder verirrte Menschen, ne? Die quasi Zusammenhänge nicht erkennen. Aber jetzt, wenn du sagst, wenn eine Gegend wie die Mosel so hoch abhängig ist, wenn Amerika eine finanzielle Krise, wenn es eine Wirtschaftskrise in Amerika gibt, dann stürzen auch die Verkäufe ab. Und das ist für die Mosel bedrohlich, sagst du.
Ja, in Kombination. Ich sag mal, das ist ein Baustein. Ich sag mal, wir haben ja drohen jetzt die 15 Euro Mindestlohn. Was das hier mit dem Steilhang macht, das kann sich jeder vorstellen. Da haben wir dann, ich meine, wir haben knapp 1600 Stunden Arbeitszeit, die wir im Jahr brauchen pro Hektar. Ja. Das wird irgendwann nicht mehr bezahlbar sein. Und wir haben hier jetzt schon, sag ich mal, so eine kleine Absatzkrise im deutschen Wein, ja, oder im Wein der ganzen Welt. Ja, genau. Hier in der Mosel geht's noch, aber ich habe noch nie so erlebt wie nach dem letzten Herbst, wo mich gefühlt jeden zweiten Tag ein Kollege angerufen hat, ob ich nicht seine Weinberge übernehmen möchte. Also es ist momentan selbst in Spitzenlagen, wo man vor 10 Jahren gedacht hat, da kriegt man eh nichts. Also
genau, Piesport, da Piesporter Goldtröpfchen,
der kriegt man eh nichts. Also Piesport massiv, ja, massiv, aber selbst Brauneberg, Wehlener, Sonnenburg, Grafenhimmelreich, also man merkt das schon, also es wankt und in den Seitentälern sieht man es auch schon, die nicht so bekannten Lagen, die fallen reihenweise brach, weil auch diese kleinen Feierabendwinzer, die ja, wo die Genossenschaft hier in der Region
gekauft
quasi hat, drauf aufbaut. Ja. Oder die Traubenproduzenten, weil diese großen Mengen, ich sag mal, man muss, wenn man in den USA rumläuft, man sieht, viele sind nicht diese großen Namen, sondern die kleinen Weine. Die muss es ja auch geben. Sag mal,
damit die sieht man, die kommen auch in den USA. Diese kleinen Weine sieht man auch in den Vereinigten Staaten.
Ja, natürlich sehr, sehr viel. Also ich sag mal, diese Basisweine, ich sag mal, da gab es natürlich nicht so schöne Sachen wie diese Liebfrauenmilch früher, ich meine.
Blue Nun hieß das, ne? Quasi,
genau, ja, genau. Das, da gab es ja von der Mosel auch so Kandidaten, himmlisches Moseltröpfchen und wie sie alle hießen. Ach. Das hat natürlich viel kaputt gemacht, aber ich sag mal, man sieht ja die Sichelfamilie, die damit ja angefangen hat, die sind damit auch reich geworden. Ja. Sehr erfolgreich. Und dieses Segment gibt's immer noch und das braucht man ja auch. Ich sag mal, das ist so der Einstieg für viele Weintrinker und dann geht's irgendwann weiter zu den besseren Sachen. Das wird massiv leiden, weil es einfach zu diesen Kosten nicht mehr machbar ist. Ich glaube, dieses Jahr liegt der Literpreis für den Liter Riesling bei 1,40 €, 1,50 €.
Okay.
Bei einem sehr kleinen Herbst. Wir hatten Frost, wir hatten Hagelschäden, teilweise an der Saar rüber
aus. Ich muss den Hörern auch erklären, das ist jetzt 1,50 €, weil das wissen ja die Leute nicht. Ist es jetzt viel oder ist es wenig?
Das ist wenig. Also man muss mal zurückgehen, wenn man mal in die 60er, 70er Jahre geht, 80er Jahre. Da hat Piesporter Goldtröpfen zum Beispiel, hat ein Liter hat 5-6 D-Mark gekostet.
Okay, ja. D-Mark. Also inflationsbereinigt das gleiche, ne? 5-6 € heute, wenn man so will.
Ja, wahrscheinlich sogar noch mehr, ja. Es hat das 3-4-fache gebracht und man konnte davon sehr, sehr gut leben. Ja. Und heutzutage, ich habe natürlich viel, viel höhere Kosten.
Ja.
Ich meine, das sind ja nicht nur die Lohnkosten, die früher zu vernachlässigen waren. Da hat die Oma, da hat jeder mitgeholfen.
Ja,
die haben dann am Abendessen bekommen und das war's dann. Aber das sind ja nicht nur die Kosten, sondern auch es ist alles sehr teuer geworden. Das Aussatz, ja, Flaschen, Korken, alles ist natürlich die Inflation hat ja alle erwischt.
Energiekosten. Und du sagst jetzt quasi, dieser ganze Kostenkonvolut, wenn es noch in Amerika eine Wirtschaftskrise droht, was nicht auszuschließen ist, ja, dann.
Nein, das sieht danach aus, ja.
Dann wird's eng. Auch für dich?
Gut, also wir werden auch drunter leiden, ne? Also es wird. Gut, man muss natürlich schauen, dass man andere Märkte erschließt, aber wir sind ja nicht die Einzigen.
Ja.
Und das Problem ist natürlich an den USA, das hat man ja 2007, 2008 gesehen, da hängt ja die ganze Welt dran. Das ist, wenn die USA abrutscht, wird es wahrscheinlich Asien als nächstes erwischen, was auch für Moselwein ein sehr, sehr guter Markt ist.
Okay.
Und dann irgendwann wird es auch nach Europa kommen. Und momentan steht halt der ganze Mosel oder der ganze deutsche Steillagenweinbau eigentlich oder der ganze Weinbau so, es ist so knapp kalkuliert teilweise, dass wenn es da wirklich jetzt eine...
Warum erkennt der deutsche Weintrinker nicht, das ist ja im Gegensatz zum österreichischen Weintrinker, der da etwas mehr sozusagen Respekt hat, ja, vor den Steillagen und er versteht irgendwie, dass ein Wein, der in Steillagen gebaut wird, auch etwas mehr kosten muss, etwas mehr, nicht wahnsinnig mehr, aber etwas mehr, das versteht er. Warum versteht der deutsche Weintrinker das nicht?
Gut, ich sag mal, Deutschland ist, glaube ich, der preissensitivste Markt, was Wein oder Lebensmittel generell angeht. Das ist ja, man muss ja nicht nur, das ist ja nicht nur bei Winzern so, wenn man hier auch mit Bauern spricht, ne, das ist, wenn da das Fleisch zu teuer ist oder die Butter.
Ja.
Es gibt ja dieses schönen Spruch hier, steht ja 3000 Euro Webergrill und da liegt das 10 Cent Aldi-Würstchen
drauf. Ja. Das stimmt ja leider oft. Ne?
Also ich habe ja auch das stimmt ja.
Ich habe auch nicht geglaubt, dass ich auch, wie ich hergezogen bin nach Berlin und zwar in den 90ern, habe ich auch nicht geglaubt, dass es am Prenzlauer Berg beim Aldi die SUVs gibt, die vorfahren, was mir immer erzählt wurde. Ne? Und dann bin ich einmal hingegangen an einem Samstagnachmittag und tatsächlich lauter Porsche Cayennes oder andere Dinge, ne, wo die Leute beim Aldi die Sachen eingeladen haben. Das ist schon sehr eigenartig, aber darüber wollen wir nicht reden. Was ist dein günstigster Wein, den du alles hast? Was ist das zum Beispiel?
Also Endkunde liegt unser günstigster Wein, also unser einfacher Riesling Trocken, Riesling Feinherb bei 9,90 €. Ja, ja. Also jetzt, also für den Endkunden im Laden steht er da für 9,90 € hier in Deutschland.
Alles klar. Und die teuerste Sache ist was?
Die teuerste, gut, da sind wir bei einer Trockenbeerenauslese, sage ich mal. Da kostet dann die halbe Flasche, sind wir bei 250, 300 Euro je nach Lage.
Und das dafür gibt es auf jeden Fall immer noch total Liebhaber, oder?
Genau, also das zu verkaufen ist gar kein Problem. Also das ist ja dieses Paradoxon momentan, dass die teuren Sachen, die laufen. Ja. Das ist, also da gibt es gar kein Problem. Gut, da sind natürlich auch keine Mengen dahinter, ne? Das ist ja.
Was machst du, wie viele Flaschen machst du von so einer Trockenbeerenauslese um 240 Euro? Wie viele Flaschen ziehst du da auf?
Gut, es kommt drauf an, es gibt Jahre, da sind es 30 Liter, also so 60 Flaschen, es gibt Jahre, da sind es mal 150 Liter, also dann 250, 300 Flaschen.
Das ist wahnsinnig gering, ne?
Es ist sehr überschaubar, ne? Das ist ja ein absolutes Spezialliebhaberprodukt.
Ja. Also das ist. Und auch die süßen Flaschen gehen nach England und Amerika, oder? Weniger Deutschland und Europa.
Nee, tatsächlich, also da gibt es keine großen Unterschiede. Also Deutschland ist da sehr solider Markt. Asien natürlich, wobei da merkt man, dass es da in den letzten Jahren so ein bisschen gekriselt hat, aber tatsächlich Deutschland, Europa. Es gibt diese Liebhaber oder auch gerade Leute, die Geld haben und dann sind sie Opa geworden, Vater oder so, da werden einfach mal 6 oder 12 Flaschen davon gekauft und weggelegt.
Weil die halten ja 100 Jahre, ne?
Ja, eben, das ist ja gar kein Problem. Das ist eben für die ist das sowas, die wissen das noch, das ist eine Wertanlage, da wird wahrscheinlich auch ein Mouton gekauft, da wird auch ein DRC gekauft oder sowas. Und das wird dann weggelegt.
DRC muss man erklären, das Domain haben wir nicht Conti.
Burgund, teures Burgund. Einfach diese Icon-Weine nennen wir es einfach mal. Ja. Also da gibt es gar kein Problem. Oder ich sag mal, auch im Trockenbereich, wir machen ja auch große Gewächse. Ja. Da ist die Nachfrage auch stabil, muss man sagen. Auch wenn man von den Kollegen an der Mosel hört, wobei wir natürlich da im Vergleich zu den Kollegen aus Rheinhessen der Pfalz günstig sind, traurigerweise.
Das ist lustig,
aber, Ja, das ist eigentlich.
Aber Rheinhessen hat das gut gemacht, ne? Rheinhessen hat das Marketing gut gemacht, die Kartoffeläcker umzubauen zu großen Lagen. Was ja geht, wie man merkt, ne?
Ja, ich sag mal, wenn der Wein gut ist, ist das natürlich erstmal nachrangig, wo er herkommt. Ja. Aber das haben sie wirklich geschafft. Also zumindest einige Winzer gibt es ja da, die wirklich, das ist mal Wittmann, Keller, ein paar jetzt zu nennen, die kennt ja jeder. Also das ist schon beeindruckend. Und natürlich, die hatten natürlich den Vorteil, die kamen von null. Ich glaube mal, wenn man bei null anfängt oder ohne Ruf, was gab es in Rheinhessen? Ja, die Rheinfront. Die hat den Ruf gehabt, der Rest, ja.
Rheinfront klingt schon wieder so deutsch und nach Krieg. Das ist natürlich sozusagen das ja, stimmt ja, ne?
Also Nierstein, Oppenheim, genau.
Ja, die Rheinfront. Ja, da denkt man schon wieder an Panzergeschütze und Stahlhelme. Das ist ja, ne? Aber das ist halt so. Die älteste Flasche, die du heute im Keller hast, ist wie alt?
Die älteste Flasche, die wir im Keller haben, von der ich definitiv weiß, dass sie noch trinkbar ist, müsste was aus den 1860er Jahren sein. Okay. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die älter sind, aber da wissen wir noch, dass es trinkbar ist.
Okay, also das Weingut hat diese elendslange Tradition, die ja eigentlich so in Frankreich findet. Findet man sich jetzt im Westen Deutschlands, das ist ja der tiefe Westen, viel weit westlicher als Berlin, mega weit westlicher als Wien, also richtig weit weg von Wien, 1000 Kilometer und irgendwas, ne? Und ja, sicher. Und die und fühlt man sich da dem französischen Weinbau näher, also als verschwägerter, als den restlichen deutschen Weinbau? Ist das eine eigene Situation oder nicht?
Nee, nicht so. Also die Mosel war immer schon oder ist immer auch noch sehr, sehr auf sich fokussiert. Das Tal ist eng, wie man so schön sagt.
Ja, ist es ja.
Ja, das ist so. Ich sag mal, klar, es gibt natürlich auch die französische Mosel, da hat man so ein bisschen Kontakt hin, oder die Luxemburger Mosel. Wobei, da ist es natürlich auch den Vorteil, dass es sprachlich gibt's da gar keine Barriere. Luxemburgisch ist hier unser Dialekt. Ja. Aber sonst, also eher jetzt Frankreich tatsächlich gar nicht mal so viel Kontakt.
Okay. Obwohl,
ich sag mal, international kann man natürlich immer anhand des Burgunds die Mosel ganz gut erklären, weil die Grundidee mit den Einzellagen, den Grand Crus, Premier Crus, großen ersten Lagen, das ist ja sehr eigentlich das Gleiche ist und Burgund verstehen irgendwie alle. Und sobald dann deutsche Worte rausstehen, sind die Menschen verwirrt. Ja. Aber dann erklärt man denen, die Mosel ist eigentlich dieses deutsche Burgund oder das Burgund ist die französische Mosel. Ja. Da verstehen sie dann auf einmal wieder.
Ja, kann man das so sagen? Kann man natürlich nicht so sagen, ne? Weil sozusagen, dass die, meiner Meinung nach, sind die Gesteine, also der Schiefer an der Mosel ist drängender als das Gestein im Burgund, ne?
Ja, schon, aber ich sag mal, die Grundidee mit der Herkunft der Lage, okay, oder ja, des Terroir, dieser einzelnen Grüß, ja, das ist schon vergleichbar, finde ich.
Redest du mit deinen amerikanischen Kontakt mit in den Vereinigten Staaten, redest du mit diesen Leuten über die Politik oder wird es vermieden?
Nee, also eigentlich gar kein Problem. Man muss aber sagen, ich würde behaupten, 95% der Menschen, die im Weinhandel arbeiten, sind eher liberal eingestellt, also eher demokratisch. Also
in Amerika jetzt, in den Vereinigten Staaten, ne?
Genau, ja. Ah, okay, ja. Ja, also Republikaner gibt es da sehr vereinzelt. Das sind dann auch eher die moderaten Republikaner, die sich inzwischen auch fragen, was soll das eigentlich? Ja. Weil ich sag mal, wenn man mit Wein was zu tun hat, hat man da, guckt man mal so über den Tellerrand, dann hat man vielleicht auch mal einen Reisepass. Das haben ja nur 20% oder 15% Amerikaner. Da hat man schon mal was anderes gesehen und versteht auch so ein bisschen die Zusammenhänge, auch gerade wenn man im Import und Export arbeitet. Ja. Aber ja, das Problem ist so der große Fleck in der Mitte der Vereinigten Staaten, wo keine Küste in der Nähe ist.
Wenn du da, gibt es Sommelier-Kontakte nach Amerika zum Beispiel, richtige, die du hast?
Sommelier ist direkt.
Ja, oder ist der Händler? Machst du Händler? Oder machst du der Händler?
Händler. Ja, ich mache meistens über Händler gleich. Ich kenne auch ein, zwei Sommeliers, die mal hier dann vorbeikommen, aber das primär läuft das wirklich dann über unsere Händler direkt.
Ja.
Und die dann die Kontakte schaffen. Da arbeiten natürlich auch Sommeliers teilweise, oder viele haben in der Gastro angefangen.
Ja.
Und dann darüber läuft man das. Und dann redet man doch mal kurz, auch jetzt auch mit Kanada, redet man mit den Kanadiern, wie sieht's aus?
Ja, da kommen wir auch gleich dazu. Ich wollte wissen, gibt es auch persönlichen Kundenkontakt mit Amerika? Also gibt es Leute, die aus den Vereinigten Staaten, die du kennst, die direkt ordern? Gibt es das auch?
Nee, das geht ja gar nicht.
Ja, genau, das geht ja gar nicht. Genau. Das geht ja gar nicht durch den Ding. Alles klar, sorry, mein Fehler. Und Kanada, ja, also ich bin auch da, die machen eigene Süßweine natürlich, ne? Da ist es für Süßweine schwer, ne? Für trockene Weine, da habe ich ja sozusagen irgendwie die Theorie, dass man, wenn man sie jetzt auf die Beine stellt, dass man dort auch Fuß fassen kann. Du sagst, das ist nicht so einfach.
Nee, das ist von prima. Also wir haben in Kanada, gut, es ist sehr unterschiedlich je nach Provinz oder Bundesstaat, okay, aber grundsätzlich haben wir ein Monopolsystem in jedem Bundesstaat. Also der Staat ist der Einkäufer, also wie in Skandinavien, Schweden oder in Norwegen. Also genau, es ist kein freier Markt.
Ja.
Aber deswegen haben wir natürlich auch diese Macht, da jetzt auf USA zu antworten, wie man jetzt in Ontario gesehen hat, die einfach mal gesagt haben, alles, was amerikanisch ist, raus.
Ja, genau.
Was Milliarden sind, also wirklich Milliarden an Dollar, an Umsatz.
Ja.
Aber das Problem ist, diese Systeme sind recht unflexibel, also recht starr. Ich habe dann auch direkt kontaktiert. Die haben gesagt, ja, wissen wir müssen jetzt erstmal warten, kommen neue.
Du hast direkt Kanada kontaktiert, jetzt in der Krise, also quasi in der Kanada-Amerika-Krise oder davor?
Ja gut, man ist ja immer in Kontakt, aber dann habe ich in den Nachrichten gelesen, hier LCBO und auch die anderen in Alberta und so weiter, hitzen das alles aus und direkt geschrieben, hier, wie sieht's aus?
Ja.
Wenn es eventuell Zolle gibt, haben wir wahrscheinlich Wein abzugeben. Gibt es bei euch schon neue Listings? Oder so? Ich dachte, nee, wir sind jetzt noch dran.
Ja.
Momentan werden sie versuchen, das erstmal alles durch eigene Produkte zu ersetzen, weil das ist rechtlich ein bisschen einfacher und es gibt sehr viel Weinbau in Kanada.
Ja, aber das geht ja nicht aus, ne?
Mengenmäßig nicht.
Geht sich aber, aus,
genau, und dann haben sie gesagt, gut, das wird dann natürlich für die Kategorien, wo jetzt früher ein kalifornischer dicker Cabernet bestanden hat, da kommt man jetzt als Deutscher eher nicht rein. Da wird dann wahrscheinlich was aus Südamerika oder Australien hinkommen. Aber es wird wahrscheinlich natürlich mehr geben.
Ja.
Und für die EU ist es jetzt vielleicht eine Chance, auch mal ein Freihandelsabkommen mit den anderen amerikanischen Staaten zu machen.
Ja.
Und dann, aber jetzt sage ich mal, Kanada ist auch nicht so der riesige Markt für deutschen Wein.
Ja.
Es war ein stabiler. Es wird ein bisschen Wachstumsmöglichkeiten geben.
Wie machst du in Kanada? Was verkaufst du? Wie viel in Kanada?
Boah, Kanada, ist im Jahr ein Container. Also das ist jetzt... Also,
1% der Gesamtleistung oder 2%?
Ungefähr, ja.
Okay,
ja, 1-2%, ja. Also das ist jetzt sind 10.000 Flaschen, ein bisschen mehr.
Ja.
Bisschen mehr als das, 10.000, 15.000 Flaschen. Also jetzt nicht nichts, aber jetzt auch nicht wie die USA. Ja,
alles klar.
Ist ein solider Markt, aber muss man mal schauen, was passiert.
Was ist denn die meistverkaufte Flasche von deinen Flaschen in den Vereinigten Staaten? Was ist das, was das Brot und Butterwein, den du die USA exportierst? Wenn man das so sagen kann.
Brot und Butterwein. Ja, gut, ich habe da einen, das ist einer unserer Einstiegsweine. Das ist ein Mülheimer Sonnlei. Zeppelin Riesling heißt der.
Kabinett?
Weil er ist so Zeppelin Riesling. Der ist kein Kabinett. Ist kabinettartig.
Okay.
Nee, Feinherb ist der, halbtrocken.
Ah ja, alles klar. Feinherb. Okay, alles klar. Okay, Feinherb, alles klar.
Also das klassisch heißt Zeppelin Riesling, weil da ist das Originaletikett drauf. Also es diesen Wein schon by the glass, also als Schoppenwein auf den Zeppelinen gab in den 20er Jahren.
Okay.
Weil das haben wir damals schon beliefert und dürfen dementsprechend auch weiterhin das Etikett nutzen. Da haben wir mit der Zeppelin AG eine Vereinbarung.
Am Bodensee.
Und, ja. Genau. Und ja. Das läuft in den USA, aber die Geschichte mit Zeppelin hier in Lakehurst hochgegangen, das kennen die da alle. Das ist ein schönes Bauhaus, 20er Jahre Etikett. Ja. Einzellagenwein, das läuft als Einstiegswein. Das läuft super. Und danach kommen dann aber schon
die Klassiker. Was kostet der Amerika? Was kostet der?
In den USA liegt der zwischen, je nach Bundesstaat, zwischen 20 und ja, um die $20 plus minus.
Ist ja ordentlich, ne? Also, ja.
Ja. Ja. Wobei, das sind USA günstig. Sag mal, so einen ordentlichen Wein aus USA stimmt, kriegt man ja da nicht unter 50, 60 stimmt, Dollar im Laden.
Stimmt. Das habe ich auch gewundert, dass ich dort war. Ne? Das habe ich auch gewundert. Alles klar. Gut, und du, die letzten Krisen, der letzten Wirtschaftskrisen, zum Beispiel 2008, 2009, die Bankenkrise, wie war das da für dich? Gab es da massive Stornierungen aus den Vereinigten Staaten?
Also Stornierungen gab es nicht, aber es war einfach so viel, viel weniger bestellt.
Ja.
Ich sag mal klar, die Sachen, die vorreserviert wurden, das wurde alles abgenommen, aber man hat gemerkt, es hat gestottert, es hat richtig gestottert. Okay. Das war ja die ganze Welt. Also da sind, man hat das gesehen, vor allem 7, 8, 9, es waren große Jahrgänge. Also wir hatten der Keller war voll.
Ja.
Der Keller war voll. Gut, danach gab es kleine Jahrgänge, als es dann wieder besser ging. Da hat das ein bisschen ausgeglichen, da war es dann weg. Aber das hat schon massiv reingehauen.
Gab es da Angst, dass es eventuell nicht ausgeht? Gab es damals Angst, dass du gedacht hast, wenn es so weitergeht, geht es nicht aus?
Nee. Nee, also ich glaube, da war immer noch das Vertrauen in den. Klar, es gibt Krisen, die gab es schon immer. Ja. Aber das ist so nach ein, zwei Jahren geht es wieder berghoch. Gut, jetzt mit Trump weiß man es halt nicht. Ne?
Okay.
Macht er heute Zölle, macht er morgen Zölle. Diese Unsicherheit ist halt jetzt viel größer als damals, weil damals ist ja noch alles in halbwegs verständlichen Bahnen gelaufen.
Ja, und jetzt kommt halt die Irritation dazu, ne? Das völlig Irrationale kommt jetzt dazu, ne? Das ist neu.
Genau, das ist, ich meine, da gibt es Zölle, gelten die morgen noch? Man weiß es nicht. Das sieht man ja in Mexiko und Kanada, das ist ja, also da kann ja ein Unternehmer überhaupt nicht mitplanen.
Dann können wir hoffen, dass diese Kindertagesstätte für Erwachsene, was ja die Vereinigten Staaten jetzt gerade sind, dann auch mal zu Ende geht. Das hoffen wir, glaube ich, beide, ne?
Ja, ich glaube, das hofft die ganze Welt.
Das hofft die ganze Welt schon langsam. Danke, Ferdinand. Danke, Ferl, um den großen Namen zu bleiben. Danke dir, gell? Danke und ciao.
Bitte. Servus.
Ciao.